Eins, ja. Zwei, drei, vier.
Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei, vier hat der alte Hexenmeister.
Pension Schöller.
Ich begrüße jetzt in der Pension Schöller Otto Jaus. Hallihallo.
Hallihallo, servus, hallo Rudi.
Otto, wir beginnen mit der wichtigsten Frage, die man einem Kabarettisten stellen kann, nämlich, wie bist denn du eigentlich zum Kabarett gekommen?
Ich glaube, ich habe keine Ahnung, pass auf. Es hat schon ganz früh begonnen, da habe ich noch gar nicht gewusst, dass was Kabarett ist, muss ich ehrlich sagen. Ich bin immer mit dem Bus 228, aber das ist der 28er, bin ich von Groß-Ebersdorf nach Wien reingefahren in die Schule. Und ich war immer derjenige, der im Bus dann der Clown war. Also ich habe die ganzen Leute im Bus unterhalten. Ich habe angeblich, und dann noch früher, was meine Mutter hat zu mir gesagt, das war mal ganz lustig, wir waren in Wien und wir sind hin und wieder nach Wien reingefahren. Ich glaube, ich war 5, 6 Jahre alt und dann haben sie mich nicht mehr gefunden und haben sie nur gesehen, dass eine Traube von Menschen vor einem vor so einer Auslage gestanden ist. Und dann haben sie gesehen, dass ich in diesem Auslagerfenster in das Geschäft reingegangen bin, ins Auslagerfenster mich eingestellt habe und dort zum Tanzen und die Leute unterhalten habe, irgendwie so. Also ich glaube, es war cool. Immer schon dieser Wahnsinn in mir drinnen, irgendwie so.
Weißt du, wie alt du da warst ungefähr?
Ich schätze mal 5, 6, 7.
Warst du jung?
Ja, ich glaube ganz, ja. Mhm. Und auch das Musikalische und so, also es hat sich sehr früh abgezeichnet, dass das der Weg sein wird, den ich gehen werde. Das Kabarett, der Entschluss, wo ich wirklich gesagt habe, so und jetzt schreibe ich mein Kabarettprogramm und traue mich das zu tun, war mit 27. Und da war es einfach so, dass ich gesagt habe, jetzt habe ich Kabarett Simple gehabt, jetzt habe ich Musical ausprobiert, ich habe Operette ausprobiert, ich habe Sprechtheater ausprobiert und jetzt stelle ich mich der größten Aufgabe der One-Man-Show. Also das hat dann
genau. Gut funktioniert. Das hat voll gut funktioniert. Ich habe das damals gesehen im Alsergrund.
Ja,
im
Alsergrund, genau.
Ja, und da im Nachhinein nochmal. Gratulation, war wirklich cool. Du hast ja dann gleich mal österreichischen Kabarettförderpreis
gekriegt. Ja, genau, Förderpreis gekriegt, genau. Ja, und dann ist eh gleich der liebe Herr Bezerra in mein Leben getreten und dann ist eh los.
Genau.
Mit anderen.
Also, genau. Ja. Kann man, glaube ich, jetzt mittlerweile echt so sagen, der Rest ist Geschichte, ne?
Ja, es ist
arg. Kannst du ein bisschen erzählen, wie waren denn so eure Stationen? Wie hat sich denn das entwickelt?
Naja, der Paul war schon sehr erfolgreich als Kabarettist. Also der hat ja schon, glaube ich, es hat in den jungen Jahren, glaube ich, keinen Vorhaben gegeben, der die Grazer Stadthalle ausverkauft hat.
Ja, und vor allem so schnell.
So schnell auch, es ist ein Wahnsinn, also wirklich Hut ab. Und ich war auch recht gut, also wirklich super unterwegs, hat super passt, das war spitze. Und deswegen haben wir da schon ein bisschen so Leute gehabt. Die Leute haben gewusst, wer wir sind, mehr oder weniger. Also ja. Dann durch die lange Nacht des Kabarets haben wir auch schon zu zweit halt dann. Und dann war das Wichtigste bei uns zwei, wie es bei jedem Duo ist, ist nicht das, ob es auf der Bühne funktioniert, das kommt erst später, funktionieren wir zusammen als Menschen. Und das Erste, was wir gemacht haben, bevor wir noch irgendwie was geschrieben haben oder sonst irgendwas, wir sind 10 Tage lang in die Toskana gefahren, in die Pampa. Wir haben wirklich dort ein Haus gemietet, mit einem kleinen Pool, haben eine Gitarre mitgenommen, ein Schachbrett, weil haben wir dort gekauft, und haben dort wirklich geschrieben, getrunken und viel zu viel geraucht und Schach gespielt, ganz viel Schach gespielt.
Ja, klingt aber nach einer super Kombination.
Ja, das war super. Mhm. Die Geschichte ist die, es war wirklich Pampa. Und das waren 10 Tage und mit einem Menschen, den du nicht wirklich kennst. Und da warst, wenn die 10 Tage funktionieren und du dir nicht am Zage gehst, dann hat das eine Zukunft. Und das war wirklich so, wir hätten noch länger dort bleiben können. Es war super. Wir haben sich total gut verstanden von Anfang an. Wir haben viel geschrieben, wir haben viel gemacht, wir haben, also, gelacht viel, es war super. Also, es hätte man sich schon länger kennen. Und damals klar, dass das eigentlich Früchte tragen kann. Und dann war einfach die nächste Station, war dann also Lieder, Videos produzieren, viel Geld investieren für die Videos, was da doch ist, wenn das nicht funktioniert. Naja, Halleluja.
Habt ihr die finanziert, die Videos?
Alles. Wir haben alles selber finanziert. Wir haben da teilweise also wirklich die ersten 3 Videos, das war das dritte Lied, Jedermann ist dann durch die Decken geschossen, da haben wir dann angefangen auch mit, man gewusst, okay, das funktioniert. Aber wir haben glaube ich, bei den drei Liedern 60.000, 70.000 Euro, glaube ich, haben wir da schon gezahlt gehabt.
Wirklich, wahr?
Ja, mit Liederproduktion, mit Videos. Wir haben die Videos, waren wahnsinnig aufwendig. Jedermann war sicher einer der aufwendigsten Videos. Nein, jetzt da ist es der kleine Indianer, aber bis zum kleinen Indianer war jedermann, glaube ich, einer der aufwendigsten Videos, die wir gehabt haben. Und der, glaube, das hat kostet über 30.000 Euro, das Video. Und da haben wir alle unsere Ersparnisse einfach zusammengegeben und haben da das gemacht heute halt noch. Ne? Und weil wir gewusst haben, okay, wenn wir das machen wollen, dann muss das wirklich Hand und Fuß haben. Und ich muss auch sagen, hey, Freunde, das haben wir nur machen können, wenn wir es gehabt haben. Also ich würde jetzt niemanden raten, einen Kredit aufnehmen und einfach, das ist wirklich, und es ist, hey, man braucht auch kein Musikvideo um 30.000 Euro, wirklich nicht. Es reicht ein Musikvideo mit 3.000 Euro, 2.000 Euro oder auch weniger und du hast den selben Effekt. Wir waren einfach so deppert, weiß nicht, ob ich deppert sagen kann, aber wir waren einfach so, die gesagt haben, wir wollen einfach da das, wir kennen es nicht mehr, wenn es nicht funktioniert, haben wir vielleicht ein bisschen ein Problem, aber wird ja anpassen und wir haben einfach alles auf,
verstehe,
auf Akkorden gesetzt einfach.
Ja, aber war es wirklich so, dass es, weil ihr habt beide, glaube ich, schon relativ gut verdient, dass es wirklich, hättet ihr kein Geld mehr gehabt dann?
Ja, also nein, ich habe alles, wow, das gar, nein, ich habe mir das auf Seiten gelegt gehabt, habe mir das angespart für weiß ich nicht was, also und dann ist der Ball gekommen und dann war es weg.
Und dann ist wieder gekommen.
Dann ist wieder gekommen, natürlich. Nein, es
ja
ist,
ich so soll es ja sein,
na klar. Ich würde es auch nicht anders machen, wenn sich jetzt, also, ja, ich würde es nicht anders tun. Ich verstehe jeden, der sagt, Herr, das ist mir zu viel und ich, das ist auch ein Luxus, muss ich ganz ehrlich sagen, das muss ich immer sagen, wenn man sich das leisten kann. Keine Frage, wie gesagt, wenn das nicht funktioniert hätte, aber hättet, ich habe nicht drüber nachgedacht. Ich habe einfach nicht drüber nachgedacht. Ja. Ich habe einfach gesagt, mach einfach und fertig.
Okay. Nee, ich meine, ihr hättet theoretisch hättet beide wieder zum Kabarett zurückkommen.
So ist es. Genau. Ich habe ja gewusst.
Eben.
Aber wie gesagt, ich will jetzt nicht das Bild kreieren in jemanden, dass das alles, wie soll man sagen, dass das.
Also wir wollen jetzt nicht empfehlen, dass man sich verschuldet und dann wird es vielleicht nichts. So meinst du, glaube ich, oder?
Ich glaube, wenn man was riskieren sollte, ist es nicht Geld. Das ist überhaupt nicht, überhaupt in Zeiten wie diesen nicht einmal irgendwie um Gottes Willen, wenn man sagt, bitte Frosse und nicht wegen der Video ausgehen. Kompletter Schwachsinn. Ich glaube, wenn man was riskieren sollte, dann sind das die eine, dann soll, ist es das, dass man seine eigenen Träume verwirklicht und dass man zu sich steht, was man will. Und das ist oft Risiko genug, dass man nackt dasteht, dass man sich so zeigt, wie man wirklich ist und was man wirklich will. Und es wird keiner kommen zu dir und dir auf die Schulter klopfen und sagen, das ist dein Traum, ich werde ihn für dich erfüllen. Das wird keiner machen. Und das ist das Risiko, was ich jeden anraten will. Und dieses Risiko muss aber jeder so sehr eingehen, wie er auch es kann. Also ich empfehle es keinen, auf alles zum Scheißen und dann zu machen, weil ich würde jetzt damit Kind, würde ich das auch nicht mehr so machen. Also jetzt als Familienvater würde ich das Risiko wahrscheinlich nicht mehr so eingehen, wie ohne Kind. Also glaube ich nicht.
Verstehe.
Das muss ich ganz ehrlich zu mir sein, das war natürlich so, ich habe keine Verpflichtungen gehabt gegenüber anderen, also nicht wirklich, deswegen war das halt viel leichter.
Ist klar.
Und jeder, der jetzt glaubt, ja, der hat ja eh nicht wirklich viel machen müssen dafür, dass das alles funktioniert. Nein, liebe Freunde, so ist das auch nicht.
Nein, im Gegenteil, ich finde, du hast schon genügend erzählt. Ich meine, das muss man zuerst einmal machen, nicht? Die ganze Sänger
gehört die Ausbildung. Es ist ja so, ich habe in WGs gewohnt und habe auf einer Matratzen geschlafen. Was ist der? Entschuldigung, ist es nicht so, ich habe auf der Straße gewohnt, aber trotzdem, es ist nicht so gewesen, dass die ganze Zeit wahnsinnig viel Geld. Ich habe Monate gegeben, da habe ich im Monat, weiß nicht, für 400 Euro rausgekriegt oder sowas. Also es ist nicht so, dass ich sage, ich bin auf, sicher, ich hatte Glück, wirklich keine Frage, ich habe auch wirklich für eine Kackel. Ich habe beim Bundesheer zum Beispiel, wenn ich beim Bundesheer war, am freien Tag beim Bundesheer habe ich dann Gesangsausbildung gemacht und Schauspielausbildung und habe dann, also ich habe immer geschaut, also kackelt, wie die Sau. Aber es ist, wie gesagt, es hat, ich hatte dann Glück, dass das jetzt dann so aufgegangen ist, wie es jetzt halt ist. Ne?
Allerdings, ja.
Natürlich auch, hat was mit Arbeit zu tun, aber es ist so ein Mischmasch zwischen. Mit von Glück und Arbeit und alles.
Ja.
Also ich kenne ganz viele Leute, die einhackeln bis zum Geld nicht mehr und wo du denkst, ach, das tut mir so leid.
Ja.
Und du weißt ja noch, was es da
gibt. Denke ich mir auch oft, ja. Jetzt habe ich unlängst, habe ich erst einen Podcast gehört mit Richard David Brecht, der auch sagt, er hat so wahnsinnig, aus seiner Meinung nach, waren die besten Bücher, die er geschrieben hat, die am Anfang, die haben sie überhaupt nicht verkauft. Da war viel mehr Arbeit drin, jetzt ist er halt hoch erfolgreich.
Ja, ja.
Aber bei euch hat es irgendwie so von Anfang an funktioniert. Jedermann war der erste Nummer 1 Hit, glaube ich, auf Ö3,
ja, oder? Ja, Jedermann war der Nummer 1 Hit, genau, das war das dritte Lied, was wir ausgebracht haben. Und dann haben wir Nummer 1 haben wir nicht mehr gehabt, aber es waren, ich glaube, wir haben in den Top, weiß nicht, wir haben Top 10 waren wir mit Top 20, in weiß nicht, wie viele Lieder,
also ich habe keine Ahnung. Habt ihr sicher 10 Top 10 Hits, oder?
Naja, mindestens. Es war Wahnsinn, was da abgegangen ist. Und es waren so viel auf einmal fuhren drinnen. Wir hätten eines Leben war da irgendwann einmal einer der erfolgreichsten Lieder im Jahr oder so, was gespielt worden. Der war auf Platz 4. Es hätte sich schon ausgegangen, aber der Ed Sheeran, danke lieber Ed, hat sich gedacht, er muss sein Album raushauen und dann waren einmal nur mehr Ed Sheeran-Nummern auf alle Plätze da irgendwie, was natürlich logisch ist, da kannst du halt machen, was du willst. Da kannst du die beste Nummer der Welt drinnen haben, wenn der Ed Sheeran was macht, dann.
Ja, halt findest du, bist du, Ed Sheeran ist so eine umstrittene Figur in der Musikszene, finde ich, findest du das gerechtfertigt?
Wie meinst du, was gerechtfertigt?
Sein Erfolg?
Ja, voll.
Schon.
Also jeder, der das anprangert, soll sich mal allein auf der Bühne stellen mit einer Gitarre.
Ich finde das ja, aber weißt du, es gibt so, gerade in so Alternative-Kreisen, gibt es viele, die das heute...
In Alternative-Kreisen, ja genau, so ist es. Und Alternative ist auch kein Musikgenre, meiner Meinung nach.
Okay.
Also das ist, Alternative ist wunderbar, ich liebe Alternative. Mhm. Also wirklich, ich habe jetzt wieder eine CD, eine Weihnachts-CD, die sehr, sehr alternativ aufgenommen worden ist. Voll geil, finde ich super, aber... Ich finde dieses, wir sind alle Musiker und wir haben uns alle lieb und ich muss, wenn sich jemand mit einer Gitarre auf eine Bühne stellt und egal, ob das jetzt vor 10 Leuten ist oder vor 40.000 Leuten ist, hat er meine komplette Anerkennung. Und das muss mir auch nicht gefallen, was der tut. Er hat einfach mehr Anerkennung, fertig. Weil das einfach Wahnsinn ist und es ist wurscht, wie viele Leute da unten sitzen. Und ich würde auch jeden, der auf die Bühne gehen will und der auch jeden Musicaldarsteller, jeden Schauspieler, jeden wurscht wen, würde ich anraten, macht irgendwann in euch ein Leben ein eigenes Programm. Stellt euch eine halbe Stunde zusammen. Schreibt euch was auf. Nehmt Lieder, die es schon gibt. Nicht selber schreiben, müsst nicht. Oder nehmt Texte, die es schon gibt. Ist wurscht. Aber schreibt ein bisschen was selber auf, weil es ganz wichtig ist. Für die eigene. Und dann stellt euch auf die Bühne, egal ob vor eigene Leute, ob vor fremde Leute, ist wurscht. Könnt ihr es im Wohnzimmer machen, lasst ihn ein. Das ist nämlich das, wo man am meisten über sich selber und das sich selber als Bühnenmensch lernt. Indem du was machst und das selber machst. Da merkst endlich einmal, weil wenn du ein Stück spürst, weißt du, okay, ich als Mensch bin da oben, aber ich hab's nicht selber geschrieben. Ich bin nicht derjenige, der nachher kein Geld mehr hat, weil muss es ja nicht finanzieren, das Ganze. Es ist schön, ist auch eine Herausforderung, weil du musst es ja trotzdem gescheit spielen, aber wenn du weißt, hey, das ist alles von mir abhängig und wenn ich da jetzt nicht funktioniere, wenn die Leute es nicht wollen, dann, Alter, ist voll blöd und du kommst, das denkst du davor und nachher kommst du drauf, es ist wurscht, aber es ist ja nicht gefallen, es ist egal eigentlich, weil du, ich habe auch um den Kopf, wenn man gedacht hat, das hat es überhaupt nicht gefallen, das hat nicht einmal irgendeine Reaktion gewesen, aber du weißt nachher, hey, das hat dir nur gebracht, das hat nur und das ist wirklich für dich jeder, der auf der Bühne stehen will, würde ich anraten, macht's das
auch. Ja, würde ich unterschreiben.
Sofort, oder du hast auch schon so viel durch, aber allein auf der Bühne stehen mit deinem eigenen Programm ist einfach...
Ich finde schon, ja, das ist nochmal was anderes.
Was ganz anderes. Und dann im Endeffekt, wenn du merkst, ja, heute war ein Scherer und mehr Erfüllung kriegst, weißt, das ist alles von mir.
Ja, genau. Finde ich auch. Das Gefühl ist einfach auch anders.
Das ist unbeschreiblich,
ja.
Und man lernt halt einfach am meisten.
Ja. Mittlerweile habt ihr jetzt 3 Alben. Ich glaube, am 11.11. Ist Comedian Rhapsody rausgekommen. Wie entstehen Alben bei euch? Ich habe das Gefühl, wenn ich es vorweg so sagen darf, ihr schreibt sehr nummernorientiert, oder? Ihr bringt eine Nummer nach der anderen raus und die Alben sind dann fast so eine Nummernsammlung, kann man es so sagen?
Ja, es war ein sehr, sehr lustiges Kommentar von jemandem, ich weiß nicht, wer es geschrieben hat, warte mal, euer Parkway Driver, hat der Carsten gemerkt, und er hat gesagt, schön, aber es ist ein bisschen traurig, wenn von 10 oder 12 Lieder vom Album schon 7 kennst.
Ja, das habe ich mir auch gedacht. Auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, ist es nicht ganz logisch und ist es nicht so eine natürliche Reaktion auf die ganze Charts-Dynamik und speziell auf diese Spotify-Dynamik, weil man hört doch keine Alben mehr durch. Ne? Das hat sich ja eigentlich ein bisschen aufgehört.
Ja, es gibt die Liebhaber, glaube ich, die das schon noch machen.
Das schon, aber die normalerweise konsumiert man ja mittlerweile wirklich nur mehr Songs und ihr bringt es eigentlich halt und logischerweise bringt ihr Songs aus. Genau, und irgendwann ein gesammeltes Album und okay, man kennt es halt schon, aber
man kennt für außer ein paar Nummern, kennt man das meiste. Genau. Ich muss auch sagen, das dritte Album hat ausschließlich, beim zweiten Album war schon sehr Mammutanteil, aber das dritte ausschließlich hat einfach ausschließlich der Pauli geschrieben. Also da habe ich, ich war dabei bei der Entwicklung nachher, also wie wir dann im Tonstudio waren und wie wir entwickelt haben und habe auch meinen Senf dazugegeben und so weiter. Und natürlich ein paar Sachen gibt es immer, die man sich so, aber vom Grundstrukt war das der Paul und wir haben uns da jetzt so, die Arbeitsaufteilung war einfach jetzt so, ich bin auf der Bühne nachher der die Band ersetzt, ich spiele mit die vier Schlagzeug, mit den Händen Klavier und spiele noch Gitarre dazu.
Ich finde das so sehr lustig, dass du sagst, dass du die Band ersetzt, ich finde, du bist die Band.
Ja, nein, es ist und da so ist unsere Arbeitsaufteilung, das ist halt, und das hat sich entwickelt, das heißt jetzt nicht, dass wir in Zukunft nur mehr der Paul schreiben wird und ich halt noch mehr Instrumente lerne, sondern ich freue mich auch schon wieder drauf und das wieder passiert, wenn der Paul ja gerät, das wieder passiert, dass wir wieder gemeinsam zusammensitzen und wir sind jetzt den ganzen Dezember gemeinsam zusammen und im Jänner auch sind wir fürs neue Programm und tun herum. Aber das war beim dritten Programm jetzt so. Es ist auch so, dass einfach so viel los war und Corona ist auch dabei gewesen und der Pauli tut es einfach leicht unter Anführungszeichen. Beim Schreiben ist halt der Brain. Und ich muss ja ganz ehrlich sagen, mir war die Zeit mit meinem Kind wichtiger als wie. Und danke an Pauli auch, dass er sich dann, wie gesagt, und ich bin dann eh auf der Bühne, ich muss dann eh andere Sachen und da dann der Hammer-Equipment, wo ich noch lernen muss und üben muss und so weiter. Ja. Aber ja. Aber wie gesagt, es ist immer, wie soll man sagen, der Pauli ist fair und ich bin ist Wasser.
Okay.
Das hat der Peter Rapp einmal so schön gesagt. Das ist wirklich, ihr liebt euch, aber ihr seid komplett unterschiedlich. Pauli ist fair und du bist Wasser. Und es ist so, nicht, dass ihr am Auslösch oder sowas, sondern ich brauche hin und wieder ein bisschen mehr Feuer und er braucht hin und wieder ein bisschen mehr Wasser. Und so tun wir uns gegenseitig immer so, dass alles passt. Genau, ja. Und da passiert es halt, dass dann einfach eine Nummer nach der anderen dann halt raus.
Ja. Ja, wie gesagt, kommt. Du ein Hit nach dem anderen, kann man echt schon mittlerweile sagen.
Danke, ja.
Ja, wirklich, ist ja so. Ich meine, es ist ja wirklich so, ihr seid eigentlich diesbezüglich, weil man bei das bei Ed Sheeran, dann wird ja im Prinzip auch jede Nummer ein Hit, ne? Das ist bei euch mittlerweile auch wirklich so.
Nee, aber Ed Sheeran ist halt weltweit gesehen, ne? Und das ist halt.
Ja, aber das ist.
Der macht's auch so richtig. Der macht's so gescheit. Ich meine, der kann sich's leisten, keine Frage. Braucht man gar nicht reden. Aber das kommt auch von irgendwo. Also jeder, der immer sagt, wirklich, es gibt immer diese Stimmen, da schweife ich jetzt vielleicht ein bisschen ab, aber die sagen, ja, der kann sich's ja leisten. Ja, der hat's ja eh. Ich meine, der hat. Ja, jetzt. Das heißt aber, der ist nicht auf die Welt gekommen und hat's gehabt. Das ist wirklich, wenn du ins. Und dann kommt noch dazu. Und das kann man so schwer erklären, wenn du da oben vor Massen stehst, was so schön ist, aber das macht was mit dir. Das tut was mit dir und das macht dich auf eine andere Art und Weise sehr verletzlich und sehr brennt dich aus und es wollen noch mehr Leute und du kannst, wenn es, wie es bei jedem Ding ist, wenn du da wo reindroschen wirst, du weißt am Anfang nicht, wie du damit umgehen kannst. Das heißt, es ist auch eine eigene Art von Arbeit. Nur er macht es halt gescheit, was ich sagen wollte, ist, der hat sich jetzt wieder verabschiedet. Der hat sich halt durchgespielt und gesagt, Freunde, wiederschauen, jetzt hört's einmal von mir nächsten Monate nichts. Und das ist super. Und wir tappen dran einen Film, also spielen die Tour, dann drehen wir einen Film, dann schreibt noch jeder Bierchen und dann machen wir jetzt die Albenpräsentation. Und in zwei Monaten stehen wir wieder auf der Bühne und müssen jetzt da Proben schreiben. Wir deppen, anstatt dass wir sagen, weißt was, Freunde, tschüss, wir ziehen uns zurück und melden sie in einem halben Jahr wieder.
Ja. Jetzt, da drängt sie jetzt natürlich, eigentlich wollte ich jetzt noch ein bisschen weitermachen. Natürlich,
beim Dings,
aber das passt echt voll gut. Es drängt sich jetzt natürlich schon die Frage auf, warum? Warum macht sie es?
Erstens, glaube ich, ist es einfach der Drang, dass man was macht. Und dass man hoffentlich in die Vergessenheit gerät, wenn man mit 3 Monaten, das ist nicht
mit was her oder sowas. Das ist aber äußerst irrationale Angst, muss man schon sagen.
Deppert. Ich sage immer, es ist deppert. Ist aber ein kleiner Teil davon. Ist ja wirklich ein kleiner Teil davon, dass man sagt, um Gottes Willen, es ist wirklich, also bei mir ein kleiner Teil, beim Pauli, glaube ich auch, ist nicht so der große Teil. Der große Teil ist einfach, ich muss ehrlich sagen, Unerfahrenheit. Es ist wirklich, wir haben nicht die Erfahrung, also für mich ist es so, ich denke mir, wenn da steht, dann da ist der Film aus, dann haben wir noch die Pressetage vom Album und das ist dann im Oktober, na, am 11.11. sind wir fertig gewesen. Und dann steht bei mir im Kalender Nachholkonzerte von St. Johann, das ist Ende Jänner. Und dann denkt sich mein Hirn, wir haben von Anfang November bis Ende Jänner nichts. Mein Hirn. Und dann sagt der Paul ja auch, ja stimmt, voll geil. Ja passt super, machen wir so, passt, geht das? Und dann sagen wir, dann kommt das Management her, sagt, ja, passt das so? Ja, das passt super. Und können wir dann wieder Termine? Ja, machen wir Termine. Ja, wir haben eh so viel Zeit frei, super herrlich. Und dann, sobald, dann ist das festgesetzt, dann steht das. Und dann kommst du drauf, warte mal, na, wir müssen ja proben. Scheiße, ja, wir müssen proben, wir müssen schreiben. Oh, es kommt ja Weihnachten. Oh Gottes Willen. Okay, warte mal. Wir haben im Endeffekt haben wir jetzt da 2 Wochen frei. Okay. Die Erkenntnis kommt aber viel zu spät. Und das ist nur Erfahrung, die fehlt. Weil du schnell einfach, ja, passt, super, und wir haben jetzt 2 Monate. Wenn du die Erfahrung, wenn du dich die Erfahrung hättest, und das wird auch demnächst, das nächstes Jahr wird das nicht mehr passieren. Es wird nie wieder passieren, sowas. Das weiß ich einfach, dass es nie wieder passieren, weil ich jetzt die Erfahrung habe. Und das, wenn ich die Erfahrung hätte, hätte ich gesagt, ja, wir spielen die 3 Nachholkonzerte im Jänner und dann haben wir nochmal 3 Monate frei. Mhm, also frei nicht, also dann haben wir nochmal 3 Monate, 4 Monate. Würde ich jetzt machen mit meinem jetzigen Wissensstand. Den hatte ich aber nicht, den habe ich jetzt da. Und oft, aber man muss daraus lernen. Es ist okay, wenn das passiert, aber man muss halt daraus lernen und deswegen weiß ich, das wird halt nicht nochmal passieren.
Ja.
Aber das ist da, das ist der Hauptgrund. Einfach noch nicht die Erfahrung, dass man, wie gesagt, wir haben nie wirklich, durch Corona haben wir jetzt da frei unter Anführungszeichen gehabt, wir haben halt wirklich weiter gearbeitet wie die Wahnsinnigen, auch wenn wir frei unter Anführungszeichen gehabt haben bei Corona, weil wir dann wieder spielen haben können und so eingestiegen sind, wie wir aufgehört haben. Aber wie gesagt, das ist auch eine andere Art von Erfahrung. Also diese klassische Tour-Sein-Erfahrung, und es verändert sich auch jedes Jahr bei uns, die haben wir noch nicht so verfestigt.
Ja.
Aber die kommt jetzt schon langsam.
Wie geht's dir generell mit auf Tour sein, wenn wir schon so viel über Ed Sheeran reden? Ed Sheeran wird immer wieder gefragt, ob er nicht irgendwann einmal durchdreht, wenn er da ganz allein vor so viel Leute steht und ständig so viel begeistert. Ja, aber es ist bei euch ist, finde ich, oder Chris Martin zum Beispiel sagt das auch, einer der schwierigsten Dinge an seinem Job ist es, dass er dann wieder runterkommen muss und am Familientisch sitzen muss und fragen, ob ihm irgendwer das Salz einmal gibt.
Ja, genau.
Wie ist das? Ich meine, bei euch ist es ja auch schon durch eine gewisse Größenordnung. 3-mal die Stadtteile ausverkaufen ist ja nicht nichts, ne? Ja, ist es nicht schon irgendwie eine Umstellung oder dann wieder einfach im Alltag zu funktionieren?
Oh, ja, wenn es so leicht war, war das eine Therapie.
Ja, das ist ja eigentlich auch noch ein ganz guter Punkt, aber hängt das damit zusammen, glaubst
du? Naja, ein Teil sicher, natürlich schon. Es ist generell ein grundsätzliches Leben, aber auch viel damit zu tun. Mit dem Ausverkaufen und also ausverkauft spielen und vor so vielen Menschen spielen, wie soll ich sagen, wo kann ich am besten anfangen? Stimmt, am Vortag vor, oder du 3 Tage Stadthalle und dann am 4. Tag ein Geschirrspüler ausräumen,
so, ist interessant. Genau das meine ich.
Ja, genau. Ist interessant, aber das ist nicht wirklich das, was arg ist. Das ist sogar das, was man taugt. In der Früh dann aufstehe, naja, und dann noch ein 3. Mal Stadtteil bin ich in der Früh heimgekommen und nicht aufgestanden. Aber aber so, eigentlich wäre es am gescheitersten, noch so einen Auftritt haben, ein paar Bier trinken, schlafen, gehen in der Früh aufstehen, Geschirrspüler ausräumen. Das ist wirklich, und das taugt mir total, daheim noch Wochen trainieren gehen, kochen, Familie, das ist kein Problem. Das ist nicht das, was mich dann fertig macht. Für mich, was mich dann fertig macht, ist das, dass du machst was in diesem Beruf, das ist eines der Dinge, die so schwer zu erklären sind. Du musst funktionieren. Du funktionierst wie du musst, also
du musst Dinge einfach abrufen können.
Du musst das abliefern einfach. Und das war, du musst dir vorstellen, du spielst der Ukraine, für die Ukraine das Konzert im Stadion, da sind Kameras da, das ist live übertragen. Und da sind 40.000 Leute im Stadion. Und der Bundespräsident und alle sind da und du hast jetzt deine 20 Minuten live und hast kein Clicktrack, kein Playback, nix und jetzt funktioniert. Das ist eine mentale Herausforderung, die ist Die ist einfach heftig. Ich glaube, genauso wie Stadthalle. Dreimal. Das, oder diese Riesenauftritte. Dreimal. Das ist nicht nur eine mentale Herausforderung, sondern auch körperliche Herausforderung, das weil du einfach Vollgas gibst.
Wenn ich da nämlich nur kurz einhaken darf, ihr macht ja alles zu zweit.
Ne? Ja, wir machen alles zu zweit.
Und da hängt ja wahnsinnig viel von dir ab. Nicht? Du hast ja kein Playback oder.
Nein, nix. Wir haben kein Clicktracks, gar nichts. Also Clicktracks bedeutet, dass man sich mit einem Playback noch hilft im Hintergrund. Oder das andere. Also wenn jemand auf der Bühne sieht, da ist ein Klavier und eine Gitarre und du hörst eine Geigen, dann weißt du, der hat einen Clicktrack.
Genau.
Außer du schaust aufs Klavier, was das für ein Klavier ist. Wenn das ein Noir, also wenn das, du kannst solche Sounds auch spielen, aber irgendwann merkst du, okay, es geht sich nicht mehr aus, wenn da ist, also außer ich bin auf der Bühne dann schon. Aber nein, man kriegt das einfach mit, es hin und wieder. Oder wenn du dann einen riesen Chor hörst, aber du siehst keinen Chor auf der Bühne, dann weißt du, da ist mit
Klavier. Ja, man denkt es ja oft. Aber bei euch zum Beispiel, wenn man es noch nie gedacht,
ich habe gemerkt. Wir haben wirklich bis jetzt, da haben wir keinen, der Pauli hat einen Looper, also wo er seine Sachen loopt, aber ansonsten hat er nichts. Was natürlich ein Segen ist, dass wir zu zweit sind. Ed Sheeran, was du gesagt hast, der ist Allah, der muss es Allah schaffen. Das ist also ich weiß nicht, was der für mentales Training noch im Hintergrund hat oder so, also was der für Therapeuten noch mit hat oder was auch immer, keine Ahnung. Vielleicht hat er es auch gar nicht, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, aber das muss ein Wahnsinn sein, alleine das zu stemmen. Und man sieht ja, viele, leider Gottes, haben sie Allah auch nicht geschafft.
Die sind dann halt, stimmt schon.
Ja, Club 27 und dann auch noch, also leider Gottes, immer wieder Avicii, also was du sagst, da ist auch, also das hat einfach damit zu tun, dass die Allah sind und dass die einfach ausgenommen werden bis zum Geldnehmer. Und wir sind zu zweit, das ist super. Das wird, ich habe einen Pauli, der Pauli hat mich und ich kann mit ihm über alles reden und der weiß genau, was ich meine, wer dasselbe durchgemacht hat wie ich. Und was aber wir machen dasselbe. Aber es ist auch nicht auch nur zu zweit. Wie gesagt, das Schlimme an der ganzen, also nicht Schlimme, aber das, was mich dann fertig macht, ist, du bist ja ein Mensch, der Empathie empfindet, weißt du, ich fühle mich als empathischen Menschen, ja, und ich, und auch, der mit Familie, ich liebe Familie, Familie ist ganz wichtig. Nur was, und das darf man nicht verlangen von anderen Menschen, aber das wäre halt das Schönste und was einen fertig macht. Ich habe halt dann ein anderes Lebensmuster dann nach solchen Auftritten. Da gibt's nicht großartig für Menschen, die singen will. Da gibt's dann auch nicht Verwandtenbesuche und da gibt's auch nicht Christkindlmarkt oder da, im August hat's eh keinen gegeben, aber es gibt da keine Einkaufszentrum oder kein Kinoabend oder ich gehe jetzt ins Theater oder sonst irgendwas. Und da gibt's dann auch vielleicht einmal, ich will Lavo hinfahren für 3 Tage. Und das verstehen viele dann aber auch nicht, was ja verständlich ist. Was kommt, wie, keinen Vorwurf machen, aber, und dass man sich dann trotzdem das nimmt und sagt, na, aber das mache ich jetzt da. Das tut man dann oft nicht, wenn man denkt, ja, aber ich will ja die Zeit da verbringen und jetzt, der ist dann auch gefressen, wenn ich das nicht mache oder sonst irgendwas. Kennen sicher viele im normalen Leben, also im Leben auch. Und das ist dann das, was einen schlussendlich dann fertig macht. Weil du einfach das alles als viel zu wichtig erachtest, was du tust in deinem Beruf und du musst ja funktionieren bis zum Geldnehmer, obwohl es eh nicht immer funktionieren musst, aber du redest da, dass du funktionieren musst, weil du darfst einmal auch nicht funktionieren. Und dann noch dazu, dass dir die Leute dann, die du liebst, dich dann nicht so nehmen oder dich so lassen, wie du gern sein wollen würdest.
Beziehungsweise eigentlich ein bisschen eine andere Version von dir ja auch brauchen. Ne?
Ja, ja. Genau. Und das ist halt dann das, was für mich, das ist dann, umso größer die Hallen geworden sind, umso berühmter, umso mehr Leute die kennen, umso schwieriger wird die ganze Geschichte. Weil umso mehr Leute kennen, je mehr Leute wollen auch was von dir. Und du musst irgendwann erkennen, du machst es nicht wegen die Leute, sondern du machst es im Endeffekt wegen dir selber. Und da musst du dann wieder zurückfinden. Und wenn du das für dich selber machst, dann das ist das Wichtigste, weil dann arbeitest du anders, du bist anders kreativ, du bist anders auf der Bühne, du funktionierst da besser auf der Bühne, du funktionierst besser als Darsteller, wenn du das für dich selber in erster Linie machst. Du wirst das immer für die Leute machen. Ein kleiner Teil von dir wird das immer für die Leute machen. Du wirst immer das brauchen, dass da unten Leute stehen, die sagen, du bist gut, weil wir das brauchen, sonst stehst du nicht auf der Bühne. Das darf nicht der Großteil sein. Das darf nicht 80% sein, warum du das tust. Das müssen 20% sein, 10% sein. Der Rest muss deswegen sein, weil du das gern machst und weil du das willst. Und weil du einfach gern auf der Bühne stehst und spürst und die verkleidest und tust. Warum das ist, sicher haben wir alle einen Boscher, keine Frage. Aber Mhm. Das ist der Beruf, den du ausgewählt hast.
Ja. Und ich finde, das ist aber ein guter Punkt, finde ich, beim Produzieren. Ich finde, eure Sachen sind ja wahnsinnig gut produziert und es ist ja kein Zufall, dass das zum Großteil Hits werden. Wie sehr beeinflusst euch das? Ich habe damals mit dem Paul der Paul war auch in der Pension schon und mit dem habe ich drüber geredet, der hat gemeint, der spielt die Lieder als erstes einmal dir vor und du bist dann so eine Art Korrektiv. Wie beurteilst du die Lieder oder bist du im Studio dann zum Beispiel auch beim Produzieren dabei?
Ja, sind wir beide.
Und wie tariert sich das dann aus? So, hast du dann im Hinterkopf, das muss einfach so und so klingen, weil dann wird es ein Hit, sage ich jetzt einmal, so eher provokant natürlich, weil das darfst du ja eigentlich nicht.
Ja,
aber wo ist der Parameter oder hast du Vorbilder, wo du denkst, da möchte man das mal ungefähr hin?
Beispiel Jedermann. Jedermann sind wir drin gewesen im Studio und da haben wir einige Genres durchboxt und da sind wir dann drin gesessen und das haben wir, dann waren wir bei einem wirklich komplett klassischen Rap-Geschichte, also klassischen Hip-Hop, und da habe ich auch gekommen, wie gesagt, das sind wir nicht, brauchen wir gar nicht weiter tun, bitte verwerfen wir das wieder, wir sind da wirklich drin gesessen und gedacht, Alter, das können wir nicht mehr, das gibt's doch nicht. Und dann haben wir das gefunden, also wie es dann im Endeffekt gelungen hat, und wir sind da wirklich aus dem Stolzstudio rausgekommen und haben sich gedacht, naja, das wird, glaube ich, nicht wirklich was, ist eine super Nummer, aber ob das ist, nein. Und dann, wie du es auf einmal Platz 1 denkst, da bist du deppert. Das heißt, wir haben nicht einmal davon ausgegangen, dass das irgendwie in die Charts reinkommt, das Lied.
Okay.
Wir haben sie einfach gedacht, okay, interessant. Und dann haben wir das vorgespielt, einmal ein paar Leute, und die Leute haben, denen wir es vorgespielt haben, gesagt, das ist, bist du deppert, ist das gut? Und ich habe gesagt, ja, und dann, und der Hubert von Gulsern hat das, Hubert von Gulsern hat bei einer Nummer von uns mitgespielt, und der hat das so gut getroffen. Ich glaube, es ist, welche Nummer er von sich selber gemeint hat, ich glaube, es war, hörst das nicht, ich weiß es nicht genau. Ich glaube, hörst das nicht. Auf jeden Fall hat er gesagt, ja, bei hörst das nicht, oder sagen wir mal, es war hörst das nicht, Hubert, falls falsch ist, tut mir leid, da habe ich mir gedacht, nach dem Studio, wie ich rausgegangen bin, das ist nichts, das ist überhaupt nichts. Und dann schießt es auf einmal im Radio voll ein, und dann habe ich mir gedacht, ja, eigentlich ist schon genial, gell?
Aber
das
ist witzig, oder?
Und so circa ist das auch bei Jedermann gewesen. Wie es dann draußen, wenn man sich dachte, eigentlich ist das schon geil. Bist deppert, eigentlich ist es cool.
Ich finde nämlich auch, also wenn man es, ich kenne es nur aus der Perspektive, wo ich mir denke, okay, der eigentlich klar, nicht?
Ja.
Und viel mehr dann noch, ich habe dann das Gefühl gehabt, ich habe es ja dann schon irgendwie einfach reichen Stil gefunden und ein bisschen, muss man ja schon sagen, auch das Genre Dialektpop eigentlich ein bisschen neu definiert. Nicht?
Ja, mit Seil und Speer auf jeden Fall. Ja, da darf man nicht die anderen vergessen. Also das ist, ist schon so. Aber unsere Produzenten, dürfen nicht vergessen, Stefan Hollerbeck und Erwin Bader, also die haben auch viel, also voll viel Einfluss, also auch anteilnah, also die haben viel gemacht, dass dieser Stil da rauskommt, den wir jetzt da haben, und natürlich mit uns auch erarbeitet. Nur, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich hasse Studioarbeit. Ich bin der kein Fan von dem Produzieren und sowas.
Darf ich schnell fragen, weil ich das richtig recherchiert habe, ihr nehmt das alles in der Fleischerei auf, ja?
Beim Erwin, Erwin Bader. Wir haben jetzt aber auch Lidl beim Daniel aufgenommen, Daniel Fellner, der Produzent von Seil und Speer, da haben wir jetzt auch nochmal aufgenommen, das war das Manns genug, haben wir bei ihm aufgenommen. Und der macht jetzt da die Filmmusik mit dem Pauli, also der Daniel und der Pauli machen die Filmmusik für den Film jetzt da gemeinsam, das ist auch bei ihm, beim Daniel Fellner im Studio.
Okay.
Und wir sind in der Fleischerei beim Erwin Bader, nehmen wir auf mit dem Stefan Hollerbeck auch noch, Mördergitarrist. Und das ist, Studioarbeit ist für mich immer so zart, wirklich, ich bin ein Bühnenmensch, wirklich, ich liebe es auf der Bühne, ich liebe live, ich liebe da oben stehen und Vollgas geben, im Studio ist es mühsam, wirklich, also Hut ab vor jedem, also danke ein Hoch auf unsere Produzenten, die nachher dann stundenlang da sitzen und oder auch wir teilweise schon stundenlang da sitzen wegen irgendeiner Trommel, die anders klingen muss oder irgendeiner, die geht da nicht so wirklich und was klingt, da können wir da flöten rein, nein, wirklich nichts. Entschuldigung, wirklich, falls ich da irgendjemanden Illusion zerstöre, dass das so leibend ist, ich mag das nicht.
Ja.
Ich bin eher der Live-Mensch, ja. Und was ich noch vorher noch sagen wollte, ja, der Pauli kommt oft mit einem Lied dann her und spielt vor und ja, und dann sind wir am herumtüfteln mit Stimmen und was und so und hin und wieder dann auch Zwischenteil oder solche Sachen, aber das Grundgerüst ist immer, kommt der Pauli und er kommt immer dann so her, so wie, es ist so schön immer, wenn er so ganz aufgeregt, weißt du, Otl, schau mal, ich hab da was, schau das mal, ja, das ist ein Wahnsinn, sag ich da, komm mal, schau, jetzt spielst du das vor, pass auf, hey, geht's, okay, hoch zu, richtig, pass auf. Und dann spielt er es mir vor und es ist meistens so geil und ich freue mich an Haxen auf und ich mich freue, merke, wie er sich freut, dann freue ich mich wieder mehr, weil er sich freut und dann haben wir diese Magie da, wo wir dann teilweise eine Stunde lang herumspringen, wie die Wahnsinnigen im Wohnzimmer, bei ihm oder bei mir oder wo auch immer und uns freuen, dass auf einmal wieder was Leibens passiert, ja.
Cool, das stimmt mir echt gut vor. Das ist so eine ganz, eigentlich eine ganz eigene Lennon-McCartney-Chemie.
Ja, es ist cool. Ja, kann sagen, ich hoffe, es geht anders aus, aber.
Also, ja, natürlich, ja, klar. Okay. Genau, weil wir eben schon beim Sound und so weiter waren, was hörst du privat so?
Alles. Es gibt sehr wenig, was ich nicht höre. Wirklich, durch den lieben Paul ist jetzt auch wirklich arger Metal dazugekommen.
Der Paul ist ein Metal-Fan, ne?
Bist du deppert, das kannst du nicht auch hören, oft hin. Das ist nicht der Entschuldiger an jeden Metaler, aber ich meine, ich bin wirklich ohne, es gibt Metal-Geschichten, die mir voll taugen. Also wirklich, also ich habe da ein paar Sachen auf meiner Playlist, wo ich sage, geil. Aber mit dem Paul mitfahren, 2 Stunden mit, und wir fahren ja oft gemeinsam mit einem Auto und wenn ich am Anfang bin, da galant gewesen, hab nicht viel gesagt, aber irgendwann reicht's da. Wenn du schon glaubst, du hast einen Presslufthammer gefressen im Auto und das ist die ganze Zeit so, da wird's dann, hab ich gesagt, na, danke, mein Lieber, aber nicht. Aber es ist, man freundet sich an mit der Geschichte und es gibt auch viele Gruppen, also wo man dann sagt, ja, interessant, taugt mir, cool, kann ich damit anfangen. Also es ist überall, es geht von Klassik, wirklich, egal ob es Barock, Wiener Klassik oder wo, es ist viel dann auch in Chorele, also in wirklich Kirchenmusik, teilweise was unfassbar Schönes, rein in Gospelchöre. Jetzt war ich bei einem südafrikanischen Gospelchor im Globe zuschauen, im Globe-Theater, das war, bist du deppert, ich habe die ganze erste Hälfte nur gehört, weil das so schön war. Also wirklich, ich bin da drin gesessen, ich hab wie die angefangen haben zum Singen, aber zum Rennen angefangen. Es war nichts, war so schön.
Okay, ist ein Gastspiel oder kommen die wieder?
Ja, die kommen, glaube ich, erst wieder in 2 Jahren, glaube ich, Songs kommen sie wieder. Ich hoffe, dass nächstes Jahr kommen. Bitte ans Globe, dass die den wieder jetzt holen, nächstes Jahr. Das würde ich jeden anraten. Schaut euch, wenn es irgendwo sieht, afrikanischer Chor oder sowas, schaut euch das an, weil dann seht ihr einmal wirklich, was man mit Chor alles machen kann und was für eine Lebensfreude ein Chor. Wie uns ist ja ein Chor, tut mir leid, es gibt andere auch, ich will es nicht alle, aber die meisten Chöre bei uns sind einfach sehr in diesem katholischen Muster drinnen, der einfach steht. Und ja, keine Emotionen und alles darf nur auf einer Welle, alles nur ganz monoton dahin und du stehen und singen. Und da jeder, der schon mal einen Chor gesungen hat, merkt, dass er Emotion in sich trägt, die raus will, sei es klatschen oder individuell von jemand anderem, das tun die. Und die legen so viel Kraft in ihre Lieder und Körper rein, die tanzen dann währenddessen, es ist so, das nimmt die so mit auf eine andere, das bist du deppert, ist das gut. Also da kriege ich, wenn ich das höre, ich kann auch manchmal, ich darf manchmal beim Autofahren nicht Musik hören, weil ich dann nicht mehr Auto fahren kann.
Ich merk's gerade, du kannst sehr emotional werden, allein wenn du drüber redest.
Ich weiß es ja wirklich, es ist wirklich, wenn ich im Auto sitze und es kommt ein Lied, welches ich wirklich liebe, dann gibt's 2 Möglichkeiten. Oder zu befahren und Vollgas auf dran mitsingen. Weil okay. ich kann auch kein Gespräch mehr weiterführen. Also okay. Wirklich, wenn ich passiert, im Restaurant sitze ich, wenn wir im Restaurant sitzen hätten. Und da gibt's eine Hintergrundmusik. Und ich erzähle dir wahrscheinlich gerade wirklich was Bahnbrechendes, was mir passiert ist. Und ich warte schon seit einer Woche, dass ich dir das erzählen kann, ja. Und dann kommt ein Lied, was ich wirklich liebe, dann während des höre ich auf zum Reden und sag, ich muss jetzt aufhören, weil ich muss mir das Lied jetzt aufhören. Oder ich sag zum Können, er soll was anderes auftragen, Forex. Ich kann das nicht. Das kann ich wirklich nicht. Ich kann nicht.
Okay. Ich glaube das sofort. Ja. Wie geht's deiner, ich stelle keine privaten Fragen, aber wie geht's deiner Frau damit?
Die hat sich damit schon abgefunden. Ja, das ist okay. Super. Ja, die weiß, wenn das richtige Lied kommt, braucht man gar nicht mehr weiter, weil dann stehe ich auf und tanze oder stehe dann im Wohnzimmer und tue, oder ja, ich, cool, oder ja. Ich, aber sie ist auch so. Meine Liebste ist auch, also die kann das genauso. Also, wenn da irgendwas kommt, was ihr taugt, dann...
Ja. Die kommt ja auch vom Schauspiel.
Genau. Sehr musikalisch, deswegen, ja.
Ja. Wer kocht bei euch zwar daheim?
Beide. Also wirklich beide, aber ich gerade mehr, glaube ich. Aber Eva kocht super und überhaupt, sie ist eher so die, wie soll man sagen, die... Also... sie ist so die schönere Seite des Chaos. Also nicht die schönere, will ich, nein, Blödsinn, die schönere stimmt nicht, es ist so die gesündere Variante, sagen wir es mal so.
Ah ja, okay.
Es ist,
ist sie vegetarisch oder so?
Ja, wir haben, ohne zwar waren wir mal eine Zeit lang vegan.
Vegan sogar?
Das war mal eine Zeit lang, das war schön und ich will auch niemanden das ab, aber es hat auch gereicht dann nachher. Das war okay, aber kann sein, dass es wieder wird. Also kann sein, dass ich wieder mal, dass ich das wieder mache. Oder auch wirklich mal werde. Komplett. Kann sein. Aber sie ist sehr vegan, vegetarisch. Wir kochen dann hin und wieder Veganer daheim, aber das ist alles dann sie beeinflusst. Also sie macht es dann auch so viel vegetarisch und solche Gemüsepfannen und sowas. Das ist viel, was sie macht. Ich bin dann eher so der Speklinsen mit, also ich lasse den Speck auch weg hin und wieder, aber da Linsen mit Semmelknödeln und zum Beispiel Notknödel gemacht und oder ein Brathändl daheim oder viel Suppen jetzt im Winter, Hühnersuppen, Rindsuppen und dann bleibt das Fleisch von der Rindsuppe, wir machen einen Rindfleisch-Eintopf und so. Also ich koche wirklich gerade einfach gern und viel. Das habe ich ein Sauerkraut gekauft beim Markt. Das mache ich heute noch einbrennendes Sauerkraut und habe noch Spinatknödeln eingefroren gehabt, die das auftauen und so. Cool. Das wird, nein, gefreut. Also ich liebe es in der Küche. Küche ist für mich so eine Art Friede. Das ist so, da bin ich drin, da habe ich meinen so einen Ohrensessel rein in die Küche gestellt und wenn irgendwas brutzelt, dann setze ich mich hin mit meinem Bierchen und lese. Wenn der gerade im Kindergarten ist, wenn nicht, dann habe ich keine Ruhe. Aber ja, ich koche wirklich viel. Aber sie, ja, wirklich
so. Ja. Aber ich sage jetzt einfach natürlich nur ein schnelles Wort. Du kochst Jausmannskost.
Ja! Ja. Ist für mich Pauli eingefallen, natürlich. Wem sonst?
Jausmannskost. Ah, okay. Ja, das klingt eigentlich sehr danach.
Ja, stimmt, natürlich.
Auf jeden Fall.
Nein, und, ja.
Aber das heißt, du warst immer schon auf der Seite und das Buch hat sich dann mehr oder weniger natürlich ergeben.
Nein. Nein, nicht, aber irgendwie. Ich habe ich wollte unbedingt das Kochen lernen. Immer schon.
Ach so, du kannst das noch gar nicht so lange, oder
wie? Ja, jetzt kann ich schon. Meine Mutter sagt, jetzt kann ich schon langsam. Und wenn sie das sagt, dann
heißt
das was. Aber ich bin wirklich ich habe nicht wirklich viel gekocht.
Ach so,
nicht
kochen, weil für mich hat sich das gerade so angehört, als wärst du immer schon so, okay.
Nein, ich wollte es immer, aber nicht die Zeit dafür gefunden. Und jetzt habe ich gesagt, es reicht, meine Mutter wird auch älter und bevor ich es verpasse, dass sie mir das beibringen kann, mache ich es jetzt ja. Obwohl ich ja wirklich glaube, Unkraut vergeht nicht. Meine Mama, die, glaube ich, die überlebt uns alle.
Okay, schöne Grüße an dieser Stelle.
Ja, liebe Grüße, Mamsch. Nein, wirklich, ich liebe meine Mutter, aber wirklich, wie mein Papa angerufen hat, gesagt, er hat Corona, ja, habe ich mir schon ein bisschen Sorgen gemacht und jeder andere Verwandte angerufen hat, der Corona, aber da sagt, ja, hoffentlich geht's nicht gut. Wie meine Mama angerufen gehabt hat und gesagt, ich habe Corona, habe ich gesagt, der arme Virus. Es ist wirklich, es tut mir wirklich leid, aber meine Mutter, und hey, nach 4 Tagen hat sie mir angerufen, nach 5 Tagen hat sie mir angerufen, boah, der Virus ist weg. Ich hab nach 5 Tagen, ich will nichts mehr. Ja, und hast irgendwas gehabt? Dann nichts, ein bisschen Kopf über gehabt, sonst überhaupt nichts, also komplett in Ordnung. Raucht aber, und das heißt nicht, dass jemand rauchen soll, aber sie ist sehr gesund, sie geht viel spazieren, sie tut viel Radeln fahren, sie ist hackelt wie ein Viech. Mein Papa natürlich auch, aber die ist viel im Garten, viel draußen. Aber wie gesagt, aber trotzdem, man weiß ja nie, so ist es, und man will sich ja nicht damit auseinandersetzen, leider Gottes, aber es ist so. Und da habe ich dann gesagt, Mama, jetzt lernen wir das Kochen bitte, weil meine Mutter kann es noch von der Oma und das ist halt wirklich über Generationen einfach, wie es halt auch früher war, da hat man einfach das Kochen dann gelernt von der Mama, also so richtig. Ja. Und ich wollte das halt auch und das sind Rezepte, die hat die Urgroßmutter schon gekocht, weißt du, und die sind ein bisschen verfeinert worden von meiner, immer wieder, weil mir neue Zutaten auch dazugekommen und dann haben wir angefangen zum Kochen und das hat mir so taugt und ich kann jedem nur sagen, es ist nicht so eine Hexerei, es ist nicht so tragisch, wirklich. Jeder, der glaubt, um Gottes Willen, das ist so arg, nein, es ist nicht. Mir haben immer gesagt, Erdäpfelknödel, um Gottes Willen, Erdäpfelknödel ist so schwarz, eine Potzerei. Nein, meine ersten Erdäpfelknödel sind was wurden. Wenn das Rezept passt, hast du kein Problem, das ist einfach nur Logik. Also nicht Logik, nein, nicht mehr Logik ist es, du musst ist einfach nur, nimm das, was da steht, wenn es ein gutes Rezept ist, hau das so zusammen, wie es dort steht, wenn es ein gutes Rezept ist und du hast nachher das, was sein soll. Es gibt, natürlich gibt's dann Steigerungen. Der hunderttausendste Erdäpfelknödel wird besser sein, wahrscheinlich, als wie das erste, was du gemacht hast. Keine Frage, weil das beste Rezept ist immer die eigene Erfahrung, aber es ist keine Hexerei. Und dann habe ich Mama gesagt, hörst du, Mamsch, mach mir doch gleich ein Kochbüchel, weil einfach, ich wollte auch, es ist die Idee aufgekommen und ich wollte der Mama auch was zurückgeben als Dankeschön. Es klingt voll so, mein der liebe Bub macht nein, das. Aber es ist gut. Einfach, ja. Ich wollte einfach.
War deine Idee praktisch.
Ja, ich wollte einfach der Mama als Dankeschön, weil die Mama hat dann, auch mein Papa als Dankeschön, wirklich, also, Und die hat halt ihren Job aufgegeben, 3 Kinder, dann sind ihre Eltern noch gestorben. Dann hat sie auch 3 Kinder gehabt, der Papa war 5 Dienstreise und fort und dann, ja, und wir haben immer daheim gekocht gekriegt, also die Mama hat immer gekocht und es war auch nicht leicht immer für meine Mutter und deswegen ist jetzt als Dankeschön alles, was das Kochbüchli jetzt reinkriegt. Erstens einmal, ich hab was, nachdem ich kochen kann. Es ist aufgeschrieben, das ist super.
Ja, es ist eigentlich auch für die.
Für mich ist es super. Nein, wirklich, für mich, also ich freue mich auch über dieses Buch.
Ja,
also ich hab das daheim in der Kuchel und koche auch wirklich danach.
Ja, ich hab's auch mittlerweile.
Und oh, danke schön.
Ja, und wirklich, ist voll schön geworden,
ja. Und das, mir taugt's voll, das danke, das ist wirklich cool. Und es ist ja das, was reinkommt, das kriegt alles die Mamsch und der Babsch. Und die, das ist,
ach so, also
ich verdiene an dem Bichl überhaupt nichts. Also das, ich will da gar nichts. Das war einfach von Anfang an schon als Dankeschön gedacht. Das Danke. Also, wenn das Dankeschön ist, dass Mama, ich habe ein Bichl für dich gemacht, sagt meine Mama, ja, danke, aber den Stress hätte ich auch nicht gebraucht. Verstehst du, dass ich überall hinfahren muss und so weiter, war ich daheim gewesen, fertig. Nein, als Dankeschön ist natürlich, dass alles, was da reinkommt, ist halt für Mama und Papa.
Sehr nobel. Aber
ja, nobel.
Voll, aber,
das, ja, ja. Weiß nicht, ob das nobel ist.
Aber ja, gut, aber gute Gäste einfach, finde ich schon.
Ja, also danke. Ich glaube, wenn ich jetzt nicht den Status hätte, den ich habe, war es wurscht, ob ich ein Kochbüchel mache oder nicht. Weißt, das ist natürlich auch, muss ich auch sagen, danke an die Leute, die Menschen, die Pizzeria und Jaus hören oder die Fans sind, weil Allah durch die kann ich das überhaupt machen, dass er Kochbüchel macht? Ja,
sicher.
Mhm. Weißt du, also das ist, muss man auch sagen.
Ja, aber wie gesagt, das ist total schön geworden. Wie seid ihr auf die Fotografin gekommen?
Maria Neu. Maria Neu, genau.
Ich finde, die Bilder sind
von, die ist super.
Extrem super.
Die ist spitze, die Maria Neu ist erstens voll lieb und zweitens hat es so dieses, wie soll man sagen, ich habe es eh versucht im Buch zu beschreiben, es ist, die schafft es, dass sie mit einem Bild nicht nur am Bild hat, sondern dass er eine kleine Geschichte
so und sehr viel Atmosphäre.
Genau, sie fängt so diese Geschichte ein mit dem, da merkt man schon wieder, es hat einen Grund, warum man das lernen muss, weißt? Nur nicht jeder, der eine Handykamera hat, kann ein Fotograf sein, verstehst? Das ist ein das ist selber bei so vielen anderen Dingen, denke ich mir das. Genauso beim Fitnesscenter. Es hat einen Grund, warum es einen personal Trainer gibt. Oder einen Trainer gibt, der das zeigt. Nur weil du glaubst, du kannst eine Handel heben, hast du lange, dass du es richtig machst. Das ist wirklich alle, wirklich ganz vorsichtig sein. Und sie ist super, die Maria.
Ich finde
auch. Und das hat das wirklich, weil die sind nicht so über drüber, die Fotos, wo du denkst, das koche ich gar nicht nach, weil so kriege ich es nicht hin. Und das zeigt so dieses Heimliche, dieses Zuhause, dieses Familiäre, dieses, super.
Also ja, wirklich, voll. Ich finde auch, voll sympathisch jetzt
ist, ja. Ja, das hat's wirklich so, ich hab das ganze Team war spitze, also die Grafiker waren super, es war die Helene, die Verlegerin, die Helene Selweger, die war so Feuer und Flamme für das Buch, die war wirklich so immer dabei. Also jeden Kochtag, den wir gehabt haben mit der Fotografin, war sie dabei und das waren wirklich nicht wenige. Und ja, das war schon ein Mutz drum hocken. Es war ein Mutz drum hocken, das Kochbüchel. Aber es hat auch Spaß gemacht, aber es war wirklich viel Arbeit.
Das glaube ich. 2 Jahre habt ihr gebraucht dafür.
Ja, fast 2 Jahre. Also von der Idee bis zum Schluss waren es fast 2 Jahre. Mhm. Volle Kanne, um Gottes Willen, was sage ich da halt. Also, dass wir gesagt haben, wir haben voll Karacho gearbeitet, war, also ein bisschen was über ein Jahr haben wir vollgas reingekackelt. Mhm. Also wirklich, wo du gesagt hast, okay, wo ist ein freier Tag, okay, das müssen wir kochen. Mhm. Und dann hast du eine 7 Gerichte, die du dann da kochen musst, mit Fotos machen und so weiter. Und schreiben. Dann schreibst du ja, wenn du das 30. Rezept aufgeschrieben hast, merkst du, okay, warte mal, so müsste ich das aufschreiben. Das heißt, du kannst wieder von 1 anfangen und alles umändern. Und dann kommst du beim 50. drauf, aber das war halt alle. Und dann musst du wieder beim 1. anfangen und wieder alles umändern, weil die müssen alle gleich geschrieben sein.
Sehr klar.
Und das ist, das ist eine Musterumhocken. Aber es hat auch Spaß gemacht. Ja. Und du lernst einfach, ich lerne wahnsinnig viel.
Ja,
auch die Geschichten, die noch dazwischen sind beim Birchl, die ich geschrieben habe, da lernst du jetzt auf einmal, okay, warte mal, so blöd schreiben kann ich. Eigentlich schreibst du das eh ganz. Eigentlich sind das ganz lustige Sachen. Es war ganz okay. Ja. Nein, es war super. Aber es war viel Hocken.
Ja. Und auch noch, es ist sehr schön geworden.
Dankeschön. Also,
wenn nur jemand Weihnachtsgeschenke oder ein Weihnachtsgeschenk braucht, ich glaube, kann man,
ja, die
kann
Mama, man vor ja, empfehlen. Die Auflage ist bald einmal weg, was wir sehr froh sind darüber. Also das heißt, wenn wer will, jetzt bitte noch, weil wegen mir war das nicht, aber die Mama braucht eine eigene Kugel.
Okay, das lassen wir so stehen. Dann kommen wir noch ganz kurz natürlich zu einem aktuellen Projekt, oder wo ihr, glaube ich, jetzt gerade dran gearbeitet habt, ist der Film.
Ja? Der Film, genau, ja.
Pulled Porkcaster?
Ja.
Und der ist abgedreht, soweit ich weiß.
Der ist fertig, ja.
Pulled Pork. Kannst du ein bisschen erzählen, worum es geht?
Naja, es ist eine Also schnell mit einem Satz würde ich sagen, es ist Guy Ritchie trifft auf Bad Boys und die sind in der Steiermark. Sozusagen sagen.
Okay.
Und wir sind halt weiß anstatt schwarz. Aber ansonsten ist es circa so, kann man es vorstellen. Es ist es geht um viel um Korruption. Pauli sagt immer so gern, es ist eine Realsatire. Hat auch vollkommen recht. Und ja, es ist viel Spaß, viel Schmäh. Es ist aber sehr grau und sehr düster hin und wieder. Es ist so ein richtiger, wie gesagt, ich glaube, ich habe den Film jetzt noch nicht gesehen, keine Ahnung, ist noch nicht fertig geschnitten und alles Mögliche, aber es könnte, wenn es gut geschnitten ist und wenn es gut gemacht ist, kann es wirklich ein Film sein, der dich durch ganz viel Emotionen durchjagt. Mhm. Von Freude, lustig bis zu traurig und also wie es
das klingt cool. Gut.
Also, wie ein schöner Mischmal und Action natürlich auch, actionreich ist auch.
Okay. Der Paul ist Detektiv, glaube ich.
Der Paul ist Detektiv, der war Polizist. Und durch, wie das Leben so spielt, ist er dann ausgeschieden aus der Polizei und jetzt Detektiv und so ein bisschen ein Anti-Held halt, ne? So, trinkt ein bisschen zu viel, ein bisschen trauer, also depressiv halt. Und ich bin ein bisschen Strizi. Also sagen wir so, es hat ein Dreier gespannt. Der Paul, also der Paul, Flo Kinsel, ich, Edgar Kovac. Und die Samira, das ist auch ein Mädel, logisch, Samira, und wir sind im Waisenhaus aufgewachsen. Und wir sind so wie Geschwister. Mhm. Und dann passieren halt Sachen, die nicht leibend sind, das sieht man auch alles im Film. Und ich bin der Paul ist Polizist geworden, sie ist Staatsanwältin, also Anwältin, Jura studiert. Und ich bin halt, ja, wie ich auch oft besetzt werde, warum weiß ich eigentlich nicht, ich bin halt der, der in die schiefe Bahn irgendwie so reingeraten ist, einfach so Auto fladern und ein bisschen so der Stritze halt, ne? Und wir haben es aber alle immer gut verstanden und dann ist halt was passiert und dadurch haben sie dann, und das war interessant zu spüren das Ganze, dass wir uns aber nicht verstehen und einfach, wir sind vibrierter, aber wir haben im Film halt schon die Leute, also wird interessant, wie die Leute darauf reagieren werden.
Also Konflikte.
Konflikte, genau, ja. Und das war super Erfahrung. Also, es war der zweite Film, den ich drehen habe dürfen, und das war voll cool. Also, eine ganz eigene Art von Arbeit. Mhm.
Und das Setting ist, glaube ich, in der Steiermark, oder?
In der Steiermark, genau. Mhm. Setting ist ein Saubauer in der Steiermark, und Saubauer ist nicht als negativ gemeint. Oft denkt man das negativ. Nein, er ist einfach ein Saubauer. Ein Schweinebauer, Entschuldigung. Und der halt Bürgermeisteranwärter ist und sehr korrupt ist. Genau,
Verstehe.
Genau, ja. Und ja.
Okay. Ja, zu viel wollen wir nicht spoilern.
Nein, darf aber nicht zu viel.
Ich verstehe. Alles klar. Also
voll
klar.
Ruft mich irgendwann der Produzent an und sagt, sag mal, kommst du?
Alles klar. Nein, es klingt sehr vielversprechend. Ich glaube, so lassen wir es einfach stehen.
Ja, lassen wir es so stehen. Es ist beim Film das Einzige, was interessant ist, beim Film zu erwähnen, was er für Menschen, die dem Film, also, es ist sicher, der Darsteller hat schon eine große Aufgabe beim Film und ist auch, muss funktionieren. Keine Frage, braucht man drehen, ist auch nicht, aber es ist beim Film so viel mehr als wie, weil oft gesagt, ja, und der Schauspieler, der hat die auch so schön und das hat der hat so gut gespielt und das stimmt auch, die haben wir alle so gut gespielt, aber man darf nicht vergessen, da sind so viele Menschen, die das einfach auch bewerkstelligen, dass der so gut spielen kann. Erstens einmal Produktionsleitung, du wirst angeholt von der Wohnung, von einem Fahrer, der vierte hin, früher hast du ein Pichel gekriegt, da steht der Text drin, weil es jemand geschrieben hat. Sicher, du schreibst selber auch um und mit, wenn du darfst, und das haben wir gemacht, das ist herrlich, dann lernst du es. Dann ist ein Regisseur, der sagt, der willst du sagen, so ist das Leib und das schaut. Dann hast du einen Kameramann, Kameraleute, die dich so in Szene setzen, dass das gut ausschaut. Dann hast du dann noch einen Ton, der das so macht, dann Licht, der das Licht, ganze Crew, die das machen, dass du gut ausschaust. Die hackeln von der Früh bis am Abend. Dann, wenn der Schauspieler wart, hakeln die, weil die einen Umbau machen müssen. Die, wie gesagt, Produktionsleiter, die die ganze Zeit herumrennen wie die Wahnsinnigen. Und dann, wenn du dann spürst, und dann, das musst du funktionieren. Das ist auch eine Arbeit, die wirklich nicht leicht ist. Der findet so ein Schauspieler auch nicht leicht, ja. Und dann, wenn du es aber dann ein bisschen verkackst, die ganze Geschichte, hast du vielleicht noch jemanden, der das zusammenschneidet, der gleibend ist, und der schneidet es so zusammen, dass er doch wieder gut ausschaut. Also, bitte, es ist ganz wichtig, Film ist ein Konstrukt von so vielen Menschen, die zusammenarbeiten wie die Wahnsinnigen und wird nicht nur getragen von einem Schauspieler oder einer Schauspielerin. Und das ist für mich, beim Theater muss ich 2 Stunden als Schauspieler funktionieren, 2,5 Stunden, 3 Stunden. Und das ist, da kannst du nicht sagen, entschuldige, kann ich es jetzt nochmal machen oder sowas, dafür ist es nicht ein Leben lang dann da, keine Frage, der Stiegl. Aber trotzdem ist es für ein Theater noch einmal, du hast auch Bühnen, Kulissen, Leute am Schloss, alles Tischler, super Masken und so weiter. Auch keine Frage, darf man nie vergessen. Aber beim Film ist es halt nochmal zack und es wird oft vergessen, leider Gottes.
Welcher Film hat dich am meisten verändert?
Das kann ich nicht beantworten mit einem Film.
Ach so, dann sag doch einfach, dann frage ich dich anders, was waren die wichtigsten Filme für dich so?
Das letzte Einhorn.
Wirklich?
Als Kind auf jeden Fall. Mhm. Letzte Einhorn. Dann später Braveheart. Frag mich nicht, warum. Ich habe keine Ahnung, warum. Frag mich nicht, das hat etwas
mit mir gemacht. Aber er hat dich berührt.
Mhm. Der hat mich wahnsinnig berührt. Jetzt, wenn ich mir anschaue, ja, eh. Schau ich mir lieber Schieb langsamer, aber es ist einfach wirklich, also aber es hat irgendwas gemacht, ich weiß nicht was, dann habe ich mir 1000 Mal angeschaut. Und einen Film, der wirklich für mich so schlimm war, dass ich nicht gehen habe können nachher. Also nicht jetzt da wegen dem physischen her, sondern wegen der Psyche her. Ich habe dem Kino sitzen bleiben müssen und der hat mich tagelang noch beschäftigt, war La Vie Rose, die Edith Piaf-Verfilmung. Mhm. Ja, der hat mich so hergenommen, der Film. Das war bist du der Party. Alle sind schon weg gewesen aus dem Kino, die haben schon zusammengekommen, ich bin immer da gesessen und habe nicht, der hat mich so fertig gemacht, der Film. Also ja, also der hat mich sehr hergenommen und es gibt so viele gute Filme. Ich bin ein Filmfan, ich liebe Filme und ein Film, den ich jedem empfehlen kann, Wie im Himmel. Wie im Himmel ist eine skandinavische Geschichte, wunderschön, einfach Wie im Himmel anschauen. Mhm. Und jetzt zu Weihnachten tatsächlich Liebe. Das gehört dazu. Ist tatsächlich dein, Liebe. Im 23. wird tatsächlich Liebe geschaut, ja.
Okay, dein Ritual, euer Ritual.
Ja, das ist ganz wichtig.
Okay, nett. Hast du Serien, die du momentan empfehlen kannst?
Ja, also es gibt noch immer Menschen, die noch immer nicht Game of Thrones gesehen haben. Also wenn es die gibt, schaut es euch an. Und die es aber nicht gesehen haben, sind meistens Leute, damit nichts anfangen können. Aber trotzdem schaut es euch an. Broadchurch für Leute, die Krimi wollen, voll geil. Aber nicht für Menschen, die es nicht aushalten, wenn Kindern was passiert. Also da geht es um einen Mord an einem Kind. Ich hab das gesehen, bevor ich Vater geworden bin. Ich kennt man jetzt auch nicht mehr schon. Also da kommen ganz neue Gefühle hoch, wenn man dann Kinder hat. Das, ich kenne es, glaube ich, jetzt da auch nicht. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall Broadchurch, Mörderserie. Und ansonsten, ich schaue wirklich gerade überhaupt nicht mehr. Das ist das Letzte, was ich angeschaut habe, war, glaube ich, Broadchurch. Oder ja. Ja. Glaube ich. Also ja.
Mhm. Okay. Hast du einen Lehrer gehabt in der Schule, der dich irgendwie nachhaltig beeinflusst hat?
Es war sehr lustig. Ich weiß nicht, ob der noch lebt. Und wenn, wird er wahrscheinlich genau dein Podcast nicht hören, glaube ich. Vielleicht schon, wäre lustig, ist der Herzog, hat der Carsten von der Berufsschule. Ich habe viele Lehrer gehabt, die leibend waren, aber ich war immer schlechter Schüler. Und es war eine große Klasse. Wie gesagt, in der Berufsschule waren sicher an die 20 Leute. Und er hat es trotzdem geschafft. Und deswegen finde ich diesen Lehrer so genial. Der hat es trotzdem, trotz 20 Menschen in diesem, hat er es geschafft, es so zu erklären, dass es jeder verstanden hat. Weil wenn es einer nicht verstanden hat, hat er nicht weitergemacht, sondern hat es noch mehr auf eine andere Art und Weise erklärt. Bis es der Letzte in der Klasse verstanden hat. Und deswegen lasse ich es nicht gelten, wenn jemand sagt, ich habe so viel Leute in der Klasse, ich kann das ja nicht jeden so erklären, dass er es versteht. Ich glaube, dass Lehrer die größte Hocken ist, die es gibt. Und es sollte so viel mehr Geld für die Leute da sein. Weil das ist unfassbar. Weil wenn du willst, dass jemand das so macht wie der Herzog, dann musst du dem auch wirklich viel Geld zahlen, dass er sich hinstellt und sagt, okay, weil das bedarf so viel Energie und Hirnschmalz, dass du schaust, okay, pass auf, ich habe da 20, 25, 30 Kinder oder Burschen oder was auch immer mal und die muss jetzt das alle, die sollen das alles verstehen. Also das ist, bist du deppert. Es geht, aber wie gesagt, da darf man nicht nur nicht die Lehrer hernehmen, sondern muss man auch sagen, Freunde, gibt's denn das, was denen zusteht, dass das auch machen. Ja,
ja, genau. Finde ich, ja, finde ich voll. Wir sind, wir nehmen auf Ende November eigentlich schon, also kurz vor Weihnachten. In Jausmanns Kost, in dem Buch, kommt auch vor, dass Weihnachten so deine Lieblingszeit ist.
Ja. Ich bin voller Freude. Ich liebe nicht diesen ganzen materiellen Wahnsinn, der da auf uns zukommt. Der geht mir so dermaßen am Arsch vorbei. Das ist unfassbar. Natürlich Kinder sicher. Meine Kleine kriegt auch was. Und das ist komplett in Ordnung. Aber ich brauche das Ganze überhaupt nicht mehr. Ich finde auch, ich will den erwachsenen Leuten auch nichts mehr schenken daheim. Ich will ja nichts haben. Ich lasse es mir in Ruhe. Gibt es lieber Leute, die das wirklich notwendiger haben als wie mir? Spendet was anderen oder gibt's das, kauft Sachen gewandt und gibt's das Obdachlosen oder Schlafsäck oder sonst irgendwas. Ist mir alles lieber, also ich brauche nichts. Ich liebe es, mit den Familien zusammen sein, dass man es endlich schafft, dass da alle zusammensitzen. Ich liebe die Kälte, ich liebe es, wenn es so schön kalt ist und wenn die Backen rot sind und wenn es dann schneit und dann gehst du in den Wald und alles ist weiß und ich springe dann jedes Mal, wenn wir in Kärnten sind, springe ich fast jeden Tag dort in den See rein, bei 5 Grad, 4 Grad, das ist so, mir taugt das total, ich bin so ein Wahnsinniger. Ich gehe dann, das Jahr, ich bin so deppert, wirklich, meine Frau fragt mich jetzt schon, wie ich einen Schuss habe, ich will das Jahr mit der Badehose wandern gehen. Gleich in Kärnten, hinten ist der Wald auf und da haue ich mir die Badehosen, die Schuhe und gehe dann mit der Badehose wandern. Ich bin wirklich so ein Wahnsinniger. Ich liebe
kannst
diese
Zeit.
Kannst du
da ein Foto posten dann, bitte?
Mach ich da gern. Ich bin so ein Wahnsinniger. Ich liebe, und wie gesagt, und dann das Zusammensitzen und herumschreien am Tisch und dann der Magen tut da schon weh, du frisst weiter und dann die Leber sagt nach 3 Tagen schon, es reicht und es ist, du hast Sodbrennen, aber die spülen alle mit irgendwie. Der Tinnitus hast du auch schon, weil alle so laut sind, aber es spült irgendwie alles mit, weil fürs Herz und für die Seele das einfach ein so was Wichtiges ist für mich, mit der Familie zusammensitzen und das alles, ich liebe es. Und damit wieder ruhiger nach dem 26. und dann Silvester noch einmal und dann ist, es ist auch diese Ruhe dann sich gönnen zu Weihnachten auch, herrlich.
Geil. Das klingt voll gut. Ja. Kochst du dann auch zu Weihnachten?
Ich habe heute mit der Mama telefoniert, weil die Mama gesagt hat, ich glaube, Bursche, langsam wird mir das alles zu viel, weil bei uns sind wirklich immer so viele Leute zu Weihnachten. Wir sind wirklich ganz viele Leute, 15, 16 immer. Also kommen da Kinder dazu. Es sind wirklich, wirklich viele und die Mama stemmt das immer allein und ich habe schon gesagt, ich bin schon dabei. Also ich komme in der Früh am 25. komme in der Früh und wir kochen gemeinsam. Ja. Ich helfe dann der Mama.
Super.
Außer wenn die Mama sagt, sie will überhaupt nicht, dann mach schon was anderes. Aber ich glaube, die Mama,
das wird mal schon. Was macht's?
Gansl.
Das kommt, klassisch.
Ja, wir machen einen großen, wir machen auch Gansl, Erde für Knödel, Semmelknödel, Rotkraut, Erde für Salat, und dann machen wir noch eine ganze Pfanne, aber weiß nicht, was machen wir da? Irgend so eine Ragout-ähnliche Eintopfgeschichte für die, die kein Gansl wollen, so eine
vegetarische, ja. Dann.
Nein, es hat nichts mit Vegetarisch zu tun, aber okay. Es ist für Vegetarier gesorgt. Wir haben Semmelknödel, gibt es auch Knödel mit Ei, aber für Veganer haben es bei uns schwer, also am Tisch. Aber das ist nicht deswegen, weil wir keine Veganer wollen, sondern weil wir keinen Veganen da haben. Weil wir, wie vegan war, und meine Frau auch, haben wir daheim vegan gekocht. Das ist immer so arsch in unserer Zeit, dass wenn du sagst, bei uns wird nicht vegan gekocht, dass jeder glaubt, dass man gleich sagt, Veganer sind, haben einen Schuss. Nein, ich habe nur gesagt, bei uns wird nicht vegan gekocht, sonst nichts. Das ist,
okay,
Rotzeit, in der wir waren teilweise erleben. Das ist, man muss das.
Okay. Wie schaut so dann, wenn ich nur fragen darf, wie schaut so Weihnachten aus bei euch? Dann, es gibt Essen und dann Bescherung?
Bei uns ist es so wie in einem schlechten Film aus den 80er, wo einfach alle zusammenkommen und dann gibt's auch Fresserei und lieben sich alle, dann wird ausbockt und dann hat es ja schon passiert, dass es einen Wickel auch schon mal gegeben hat und dann vertragen sie wieder alle und meine Wickel, aber es ist so wie Gallier zusammenkommen, so auf die Ohren, aber liebevoll, mit Liebe, das ist bei uns daheim. Bei uns ist immer Vollgas, gib ihm. Also da brauchst du eigentlich schon 2 Wochen Urlaub, wenn du bei uns Weihnachten feiern gehst. Am nächsten Tag sind wir dann am 26. ist dann das Geschwisterweihnachten von meiner Frau. Und das ist dann sehr, auch laut, aber viel mehr Ruhe. Das ist so dann dieses, jeder macht sein Geschenk auf und alle schauen zu beim Geschenk, wenn der eine das aufmacht und freut sich darüber, dass der das hat, obwohl er sich schon denkt, gib mir mein Geschenke, wenn wir es aufmachen, was ist los? Ja, ne, ist eh super, dass du das kriegt, gib mir das. Aber was auch schön ist, und jeder, da sitzt man in einem Kreis und also wirklich schön, also liebe ich auch, das braucht's genauso. Und am 24. ist halt, wir haben 3 Tage, ich bin jetzt von 25 auf 26 gesprungen und am 24. sind wir bei der Verwandtschaft von meiner Frau und das ist auch, das ist so, wie man es im 24. auch vorstellt, so ruhig. Wir gehen in die Kirche nachher, weil ich muss. Und ja, aber das ist schön und gutes Essen, beisammen, dann spielen wir alle Musik, wir, egal wo wir sind, aber wir spielen immer die Gitarre und spielen und singen und ja, es ist einfach, ich liebe das jetzt, das ist super.
Voll gut. Was wünscht der Herr?
Ich wünsche mir gar nichts. Wirklich, ich wünsche mir gar nichts, ich will einfach nur mit meinen Liebsten zusammen sein. Wenn ich mir was wünsche, ist einfach, wenn ich mir was wünschen könnte, war das, dass man ein bisschen mehr aufeinander schaut. Dass man einfach diese, ein bisschen mehr Nächstenliebe, weißt du, ein bisschen mehr Tieren aufhält, ein bisschen mehr aufhebt, ein bisschen mehr Hand gibt, so, das Fahrrad, das hätte ich mir sehr gern wünschen, ja, und das aber nicht nur bei uns, sondern einfach weltweit, das Fahrrad wirklich mal wichtig. Ja.
Das klingt vernünftig, oder klingt sehr gut.
Ja, das wäre schön, ja.
Dann frage ich dir aber so vielleicht, was ist das beste Geschenk, das du jemals bekommen hast?
Ich sag dir, mein Kind.
Das ist doch eine gute Antwort, oder?
Nein, es ist, ja, aber das kann ich erst nach einem Jahr sagen können. Jeder, der sagt, das größte Geschenk ist ein Kind, sie hat keine Kinder. Nein, es ist wirklich das größte Geschenk, aber es ist auch, muss drum aufgehört, bist du deppert, den haben wir nicht gedacht. Aber das schönste Geschenk so, was ich bekommen habe, ich muss ganz ehrlich sagen, es ist wirklich, ich erfülle das Geschehen, aber ich freue mich so sehr, wenn man die Eva Socken und Unterwäsche kauft.
Wirklich, Eva ist gewandt, der Frau in dem
Fall. Ist meine Frau, ja. Ich kaufe mir gewandt, oder das finde ich selber. Würde ich auch selber kaufen, ich mag gerne, aber ich kaufe mir schon was. Brauche keinen, der mir gewandt kauft. Aber ich freue mich, wenn ich dann, letztens hat's mir Socken geschenkt, da steht das super Teil drauf. Da freue ich mich voll. Also wirklich, das ist so für mich, das ist das geilste Geschenk, wenn ich dann Socken kriege oder also sowas, das taugt mir voll.
Cool. Nämlich, das ist eigentlich für das, was die meisten nicht kriegen wollen, aber
es
ist so
gut. Ich weiß, ich sage ja, das ist so Klischee, das wollte ich eigentlich keiner, aber mir taugt das total.
Ja. Was ist das teuerste Geschenk, das du jemals gemacht hast?
Das teuerste vom Geld her?
Ja.
Das teuerste Geschenk, was ist denn der Ehering, glaube ich? Der Verlobungsring, glaube ich, ja.
Okay, aber ja. Da hat sich ausgezahlt, offensichtlich, ne?
Du, es ist voll geil. Ich bin jetzt 3 Jahre verheiratet, wenn du mir vor 10 Jahren gesagt hast, die heiratet, hätte ich gesagt, na sicher, spinnst du ein bisschen. Und ja, voll geil.
Macht mir voll. Okay. Wenn ich mein Kind so ansehe, denke ich manchmal.
Oh, da viel zu viel. Oh, manchmal denke ich nicht und fühle nur.
Okay. Ja. Seit ich ein Kind habe, ist mir bewusst geworden,
dass ich vorher sehr viel Blödsinn daher geredet habe und keine Ahnung gehabt habe, wie es eigentlich wirklich ist. Okay. Und die Erfahrung, wenn man schon bei was hat das Leben verändert, wenn es nicht weißt, um was es geht, einfach die Pappen halten. Meistens ganz gut. Weißt, wenn du nicht weißt, wenn du es nicht gespürt hast und nicht hast, einfach nicht reden. Einfach ruhig sein. Fertig.
Liebe ist?
Keine Ahnung. Ich glaube, so, wenn man Liebe definieren kann, wenn man, solange man versucht, Liebe zu definieren, wird man es nie finden.
Wenn du dich selbst in der Vergangenheit anrufen könntest, für 30 Sekunden, welchen Zeitpunkt würdest du nehmen und was würdest du sagen?
Ja, es ist alles so gut gewesen. Das Einzige, was ich vielleicht, ist genau das, was ich vorher gesagt habe, wenn es nicht weißt, um was geht, halt einfach die Pappen. Und das war aber, hätte ich das mit 16 hätte es passt, genauso wie mit 25, genauso wie mit 32. Also das ist immer wieder. Aber ansonsten passt es schon. Man muss seine Fehler machen, man muss seine Blödheiten machen, aber das ist einfach ein Satz, der wirklich, 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 wirklich wichtig ist. Wenn du nicht weißt, um was geht, lies dir entweder ein, such dir das zusammen oder halt einfach im Mund.
Okay. Ganz egal, ob du jetzt viel dazu weißt oder nicht, würde ich trotzdem dich gerne fragen, wir kommen schon gegen Ende. Glaubst du, ist die Welt in 5 Jahren ein besserer Ort oder ein schlechterer?
Wenn es nicht weißt, dann muss ich übersehen. Nein, ich finde, Hoffnung ist das Wichtigste, was es gibt. Einer der wichtigsten Sachen. Also ich deswegen, ja. Nein, ich bin ein positiv denkender Mensch. Ich liebe das Positive, auch wenn es sehr schwierig manchmal ist. Aber ich glaube, es bringt nichts, wenn man nur schlecht und negativ denkt, weil dann wird es ja schlecht bleiben. Hoffnung, ja.
Okay. Mhm. Und du für dich selber, wo siehst du dich in 5 Jahren?
Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ich will es ja gar nicht wissen. Es ist mir auch, ehrlich gesagt, ich versuche so gut es geht, dass es mir wurscht ist, wo ich in 5 Jahren bin.
Okay.
Weil ich habe keine, wirklich, es kann morgen sein, es kann in einem Jahr sein, dass ich weiß es nicht. Wenn ich etwas gelernt habe in meinem Leben, ist das, du kannst innerhalb von einem Monat alles so wandeln, weil irgendwas reinkommt vom Job her oder irgendwas passiert oder sonst irgendwas, deswegen. Ich habe keine Ahnung. Es ist mir auch hoffen. Jetzt gerade ist mir es wurscht. Hin und wieder kommen wieder Gedanken. Scheiße, was mache ich in 5 Jahren oder sowas. Aber ich trainiere mich darauf, dass mir das wirklich wurscht ist.
Ja, klingt gut. Meine Abschlussfrage. Wenn du zum heutigen Zeitpunkt deine Memoiren schreiben würdest, wie würde das Buch heißen? Du kannst einen Liedtitel nehmen vielleicht zum Beispiel, sag jetzt nur.
Ja, nein, das weiß ich, wie würde das heißen, wenn ich meine Memoiren schreiben müsste jetzt da? Das Leben ist ein Ponyhof, ich habe keine Ahnung. Ich weiß wirklich nicht, Memoiren, scheißt euch nicht an. Oder weiß ich nicht, irgend sowas, wirklich, es wird irgendwie sowas Banales sein wie. Ja, oder über mein Leben, arg aber schön.
Ist ein guter Titel.
Irgend sowas in diese Richtung.
Kontrolliert Titel sein von euch, oder?
Für aber hat passt, irgend sowas, arg aber schön, irgend sowas.
Otto, dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank für deinen Besuch in der Pension Schöller.
Er nässt mich nicht, würde ich sagen. Nein, voll, danke, es war voll cool.
Und ich darf dich noch bitten zum
Pension Schöller, Frühstücksbuffet.
Kaffee oder Tee?
Tee.
Müsli oder Eierspeis?
Beides.
Kabarett oder Comedy?
Kabarett.
Handy oder Notizblock?
Ja, ich hätte so gerne Notizblock sagen, aber es ist das Handy. Ja, dein Handy ist der Notizblock, Entschuldigung. Ja. Ja.
Spazieren oder laufen?
Spazieren. Ich hasse Laufen. Bleh.
Musical oder Oper?
Beides.
Klavier oder Orchester?
Beides. Es ist, manchmal ist Klavier, manchmal ist Orchester, es ist das keine so.
Radetzky-Marsch oder Donauwalzer?
Oh, du bist ein, das ist voll gemein.
Das ist nur ein Vorschlag, du kannst sagen, was du magst, du kannst
auch. Ja, nein, aber es ist beides voll cool.
Ja.
Es ist voll gemein. Ah, jetzt gerade in der jetzigen Verfassung, weil Jahresende kommt, ist natürlich mehr der Donauwalzer da, logisch. Aber ich hätte nichts dagegen, wenn die Ouvertüre der Radetzky-Marsch ist. Also es ist.
Okay, ja. Du wirst schon wieder so emotional. Ich merke, da ist was.
Ja, es ist wie voll. Nein, es ist geil. Nein, ich sage beides voll.
Mozart oder Beethoven?
Alter, das sind zwei verschiedene Epochen. Das kannst du nicht machen.
Okay.
Das geht kann, nicht. Kann das ist, nein, es ist voll geil, aber. Es ist gemein. Es ist. Ja, Mozart. Nein. War, wenn es Mondscheinsenate, Beethoven, wenn du das anhörst, da passiert was. Oh, so viel. Aber Mozart ist Mozart, Alter. Das ist schwierig. Ich mache zuerst Mozart, dann Beethoven, so wie es auch richtig war. Aber okay. Es ist, ja.
Okay. Dann nehmen wir die zumindest anfänglich selbe Epoche. Vielleicht wird das leichter, Beatles oder Stones?
Beatles. Ja, Beatles. Definitiv ja. Beatles. Aber sowas von Beatles.
Okay. Ja. Dann ein bisschen weiter in die 80er Jahre, Prince oder Michael Jackson?
Definitiv bessere Musiker, Prince. Unfassbar genial Genie, aber Michael Jackson hat mir von der Musik einfach mehr abgeholt. Mhm. Und was der aufgeführt hat, war unfassbar in der Zeit, das war nicht normal.
Ja. Madonna oder Cyndi Lauper?
Ich habe von der Madonna mehr mitgekriegt. Ja, mhm. Madonna. Ja.
Okay.
War schon arg, was die aufgeführt hat, ja.
Ja. Mhm. Nirvana oder Smashing Pumpkins?
Nirvana. Ja, Nirvana. Ich meine, ich bin nicht so affin bei den ganzen Geschichten, aber es gibt ein paar Sachen von Nirvana, die sind einfach, ja, wo der gehört bin, einfach so, wo du einfach weißt, ja, bist du armer Hund, aber bist du deppert, geil.
Am 90er Jahr Blur oder Oasis?
Oasis, tut mir leid. Ja, schwierig, nichts. Aber Oasis. Ja. Mhm. Nein, schwierig, Blur, aber Oasis, mhm. Mörder.
Okay. Dann nehmen wir noch schnell Spice Girls oder No Angels?
Spice Girls. Ja. Yeah. I really, really want, what I really, really want. Yeah, really, really want, what I really want. I want.
Nachdem er die so gut aufbringen kann damit, dann nehmen wir noch schnell die Nullerjahre. Franz Ferdinand oder White Stripes?
Ich finde Franz Ferdinand voll cool. Der Typ ist ein Wahnsinn, was der stimmlich aufhört, ist nicht normal. Ja, voll, ich bin dabei.
Ja, Franz Ferdinand.
Ja.
Ja, okay. Dann noch kurz vielleicht zur Jetztzeit. Taylor Swift oder Billie Eilish?
Puh. Ich muss die Billie Eilish nehmen. Es ist etwas, wo ich sage, ja, brauche ich nicht wirklich, aber es ist, die hat irgendwas gefunden, was einfach komplett nicht massentauglich so da war. Es war schon da genug, mhm. aber dass es massentauglich wird, also das ist, da sind wir wieder bei, ist ja nicht alternativ mehr. Ja, schön, aber wenn es jemand schafft, etwas Alternatives in die Masse reinzubringen, finde ich so geil. Was viele andere nachher sagen, aber das ist ja nicht mehr so. Ja, aber das kannst du nicht einfach so, da musst du was drauf haben.
Ja, voll eindeutig. Cool. Ja. Sehe ich schon auch so. Ja.
Ja.
Kino oder Couch?
Beides. Ich finde beides cool, aber ich bin mehr im Kino als wie auf der Couch fernschauen. Mhm. Also mehr Kino. Kino. Ja.
Chips oder Popcorn?
Nacho mit Käsesoße und Popcorn. Nacho in Käsesoße, mit Käsesoße rein ins Popcorn, dann bleiben ein paar Popcorn an der Käsesoße, an den Nachos hängen und das ernsthaft? Eine. Ja. Wenn Kino, volle Dröhnung. Gib
okay. Gut.
Ja.
Okay.
Probiert es einmal aus.
Okay, ja.
Es ist wirklich heftig. Ja. Probier es aus, Rudi. Ich sage dir, es ist wirklich,
ich probiere es aus. Alles klar.
Das ist voll arg, ja.
Star Wars oder Star Trek? Bist du so?
Star Wars.
Ja, okay, eindeutig.
Mhm. Ja, Star Wars, definitiv. Mhm. Ich meine, auch nicht mein Favorite von euch, aber wenn dann, bevor ich Star Trek schaue, bin ich bei Star Wars.
Mhm. Simpsons oder South Park?
Simpsons.
Mhm. Buster Keaton oder Charlie Chaplin?
Das ist so gemein. Das ist so, Alter, das ist die Fragen sind so gemein. Buster Keaton oder Charlie Chaplin, das ist so, so. Buster Keaton war unfassbar genial. Der hat einfach das Pech gehabt, dass er Charlie Chaplin da war. Es ist leider Gottes so, weil war er der in einem anderen gewesen, war er ja. Der genauso. Das ist, ja, aber Charlie Chaplin ist halt, ja, der war so unfassbar genial, der Typ. Das, also, wenn jemand, es gibt Stars einfach und jemand, der sich Star nennt, der hat schon verloren, weil Charlie, ich muss, wenn ich einen Stock nehme, und einen gewissen Gang drauf habe, weiß hier genauso wie überall auf der Welt, wer gemeint ist. Wenn ich das mache, und das sind Stars, deswegen, ja, ich muss eigentlich Charlie Chaplin sagen, aber ich bin ein Underdog-Liebhaber und deswegen ist einfach da, ja, mag ich, ja.
Okay. Beide, ja. Mir taugt es so, dass du das so ernst nimmst.
Ja, voll, muss ich.
Voll.
Da geht es ja um Menschen, die es schon mal gegeben hat. Da gibt es um Vermächtnisse, ja. Da geht es ja um, das ist, ja.
Taugt mir echt voll, ja. Fliegen können oder unter Wasser atmen können?
Oh, ah, cool. Geil. Nein, ich würde fliegen nehmen, ja. Mhm. Obwohl ich unter Wasser atmen ist voll cool, aber fliegen, ja. Obwohl, leider Gottes ist zur Zeit sogar über den Wolken mehr los als wie unter Wasser. Deswegen ist unter Wasser wahrscheinlich besser, weil du mehr Ruhe hast.
In die Zukunft sehen können oder Gedanken lesen können?
Nichts von beiden.
Willst du gar nicht?
Nein, interessiert mich nicht. Cool. Nein, dann machst du dich nur deppert, wenn ich weiß, was der andere denkt, nach Gottes Willen.
Übergangsjacke oder frieren?
Frieren. Klar, ich habe nichts anderes als das. Ich habe nicht mehr Jacken. Ja. Ich habe mehr Hemd da und das war's.
Wirklich wahr?
Ich habe keine Jacken mit gar nichts. Ich nehme einen Hauballsieg immer auf und so geht ich.
Ja, du springst ja auch bei 5 Grad ins See.
Ja. Nein, ich bin so deppert, ja, was.
Okay, Haube oder Frisur?
Ich komme darauf auf, die Temperaturen draußen, weil Hauben ist, finde ich, immer schon was Wichtiges. Ja, Hauben jetzt gerade.
Worauf wartest du? Oder morgen ist auch noch ein Tag?
Ja, bei mir ist oft morgen ist auch noch ein Tag. Ja, ja.
Früh gehen oder bis zum Schluss bleiben?
Gescheiter war das früh gehen. Leider Gottes bin ich immer der, der bis zum Schluss bleiben. Aber früh gehen, das ist viel geiler. Ja.
Servus, Baba oder auf Wiedersehen.
In Kärnten sagt man das klein an. Servus, Baba, Wiedersehen. Nein, Wiedersehen. Servus, Baba oder Wiedersehen. Ja, ich kommt drauf an, mit wem. Es ist, ich sag alle drei Sachen gern.
Okay.
Ja, weil, ja.
Was würdest du jetzt sagen?
Jetzt da? Nein, auf Wiedersehen, natürlich. Wiedersehen bedeutet ja, dass man sich wiedersehen will.
Pension Schöller. Infos und Bilder findest du auf Facebook und Instagram. Alle Live-Termine von Rudi Schöller auf rudischöller.at.